Herr Professor Müller, die Frage nach dem Leben und dem Lebensschutz beschäftigt gerade sehr, sehr viele Menschen. Wann beginnt nach der katholischen Morallehre das menschliche Leben?
Man hat genetische Erkenntnisse, man hat philosophische Erkenntnisse und theologische Erkenntnisse, wo man versucht hat, eben hier den Beginn des menschlichen Lebens auszumachen. Und man kam zu folgendem Ergebnis. Und das ist eigentlich auch dann, das geht zur Position der Kirche. Zunächst mal der humangenetische Befund, der besagt, dass also mit der Zygote, die Zygote ist die Zelle, die entsteht durch die Vereinigung der Samenzelle und der Eizelle, dass in der Zygote das gesamte genetische Programm entstanden ist. Also es ist etwas völlig Neues, was hier entsteht, was so weder im Organismus der Mutter noch im Organismus des Vaters ist. Ein neues menschliches Lebewesen, wo das ganze Entwicklungsprogramm schon enthalten ist. Und dieses Entwicklungsprogramm ist schon dabei, sich Schritt für Schritt zu entwickeln. Und wenn man das jetzt etwas ganzheitlich versucht zu verstehen, dann kann man so sagen, dass von Anfang an eine volle Potenzialität vorhanden ist. Und zwar nicht als Denkmöglichkeit, sondern als eine, die sich realisiert. Zweitens, der Embryo ist identisch mit dem Kind, das nach 9 Monaten geboren wird. Es ist nicht ein anderes Wesen, das das Licht der Welt erblickt, sondern es ist ein und dasselbe Wesen. Und dieses Lebewesen entwickelt sich kontinuierlich von Anfang an, ohne dass da Zäsuren entstehen, die jetzt einen völligen Neuanfang bedeuten würden, von dem man dann sagen kann, aha, jetzt beginnt der Mensch. Vorher ist es ein Gewebe.
Nun ist diese Haltung, dass der Mensch von Anfang an schon ein Mensch ist, wird ja nicht von allen, auch wissenschaftlich nicht von allen Gruppierungen geteilt. Haben Sie Verständnis für andere Einstellungen? Denn es ist ja auch immerhin immer noch eine gewisse Form von Spekulation.
Es gibt sicherlich die eine oder andere Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Zum Beispiel ist es möglich, dass innerhalb der ersten Tage Zwillinge entstehen, eineiige Zwillinge. Dann hat man daraus die Konsequenz gezogen, dass also die erst ab Nidation, ab Einnistung, es sich um volles menschliches Leben handle, wenn also nicht mehr diese Teilung möglich ist. Das Problem bei dieser Argumentation ist, was ändert sich am Wesen dieses menschlichen Lebens, wenn es sich einnistet in den Uterus? Nichts. Es ist ein und derselbe Embryo oder im Fall der Teilung handelt es sich um eine Vermehrung. Aber das ist in beiden Fällen das identische menschliche Leben, das sich jetzt eben einnistet und damit das natürliche Umfeld gewinnt, aus dem es sich ernährt.
Die katholische Kirche setzt sich deswegen auch ganz stark für diesen Lebensschutz an, von Anfang an. Warum ist es der Kirche eben so wichtig?
Ich würde sagen, es ist der Kirche deshalb wichtig, weil es sich eben hier um Menschenleben handelt. Es handelt sich um einen Menschen im Anfangsstadium seiner Entwicklung und damit um eine unabsehbare Zukunft. Hinzu kommt für die Kirche, dass sie ja jetzt nicht nur aus philosophischer Sicht oder naturwissenschaftlicher Sicht dieses menschliche Leben betrachtet, sondern auch vom Glauben her betrachtet. Und vom Glauben her handelt es sich hier um ein Geschöpf, das von Gott ausgedacht, gewollt und letztendlich erschaffen ist.
Was befürchten Sie denn, wenn Abtreibungen zu einem früheren Zeitpunkt möglich sind, sozusagen ein Recht auf Abtreibung verankert wird?
Hier passiert Folgendes. Man geht natürlich aus, zu Recht, von der Problematik eines Schwangerschaftskonfliktes. Und das ist natürlich eine äußerst belastende Situation, wenn eine Schwangerschaft zustande kommt, die unerwünscht ist. Und wie soll man sich jetzt verhalten? Und das entsteht jetzt ein ganz schwerwiegender Konflikt, wenn man ihn realistisch betrachtet, ist es ein Konflikt. Auf der einen Seite die Selbstbestimmung der Frau und auf der anderen Seite das Leben des Kindes. Man muss vielleicht hinzufügen, dass das noch verkürzt zugespitzt ist. Es geht nicht nur um die Selbstbestimmung der Frau, es geht vor allen Dingen um die Not, in der sich die Frau befindet und von daher möglicherweise in dieser Not zu einem Schritt sich entscheidet, der das Ende dieses Menschenlebens bedeutet. Und daraus ergibt sich, dass die Frage zu stellen ist, wie kann eine Frau, die in diesem schwerwiegenden Konflikt sich befindet, wie kann sie unterstützt werden, damit sie letztendlich doch erkennt, dass es hier letztlich um Leben und Tod geht und dass sie unterstützt wird in dem Prozess des Ja-Sagens zum Kind.
Es gibt natürlich aber auch die Tendenz von Frauenbewegungen, die sagen, my body, my choice, also mein Körper, meine Wahl, ich darf entscheiden, was mit meinem Körper passiert. Schließlich bin ich ja auch die Mutter, die das Kind austrägt. Und die dann sagen, ich will selber entscheiden dürfen. Und dem wird auch gesellschaftlich immer mehr Recht gegeben. Können Sie diese Gedanken, diese Haltung irgendwie in einer Weise nachvollziehen?
Ja, ich würde sagen, es ist keine Frage, dass der Frau Selbstbestimmung zukommt, wie dem Mann auch Selbstbestimmung zukommt. Das ergibt sich aus der Freiheit, die uns gegeben ist. Nur, die Freiheit ist ja nicht unbegrenzt. Und meine Selbstbestimmung ist daher nicht unbegrenzt. Sie hat die Grenze an der Freiheit des anderen. Der Mensch wird eigentlich nur er selbst in Beziehung. Und da kann eben nicht nur dieser Wert der Freiheit und der Selbstbestimmung stehen, sondern eben auch der andere, das Du. Und das zunächst mal eben hier in der kleinsten Form, die möglich ist, in der Frau heranwächst.
Also Sie appellieren daran, dass wenn ein Mensch geboren wird, dass er die nötige Unterstützung hat, dass er auch hier eine gerechte Welt vorfindet und auch sich hier entfalten kann unter menschenwürdigen Umständen.
Unbedingt. Nur haben wir nicht so diese ideale Welt, die wir uns wünschen. Ich meine, das fängt ja damit an, die Schwangerschaftskonfliktberatung hat ja gezeigt und zeigt, dass es Frauen im Konflikt besonders dann schwerfällt, Ja zu sagen zum Kind, wenn die Unterstützung vom Vater des Kindes fehlt. Und das heißt, wenn die Frau sich allein fühlt. Und wenn dann noch hinzukommt, dass das familiäre Umfeld der Frau nicht bereit ist, wirkliche Hilfe zu leisten und der Frau zur Seite zu stehen, dann kann es eben zu diesen Entscheidungen kommen, dass man diesen scheinbaren Ausweg dann wählt. Und deshalb, glaube ich, muss man hier ansetzen, das ist eine Kernfrage, wie kann Lebensbejahung, die ja anfängt mit der Bejahung des eigenen Lebens, wie kann Lebensbejahung wirklich gefördert werden? Sie verlangt Solidarität. Und zwar nicht nur im größeren Rahmen, sondern ganz konkret durch mitmenschliche Beziehungen, die helfen, das Kostbare, was in dem Kind gegeben ist, zu erkennen und zur Welt zu bringen.
Herr Professor Müller, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.